Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Thomas Lied in einem zweiten Teil zu Ihnen zum Thema Der unsichtbare Krieg. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus 2. Könige Kapitel 11, die Verse 1 bis 17, gelesen von Stefan Benz. Weiter hören wir noch das Lied Bald erscheint jener Tag, gesungen und gespielt von Howard Roos und Tabea Frey. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Zweite Könige 11, 1 bis 17. Als aber Athalia, die Mutter Ahasias, sah, dass ihr Sohn tot war, machte sie sich auf und brachte alle königlichen Nachkommen um. Aber Josheba, die Tochter des Königs Joram, Ahasias Schwester, nahm Joasch, den Sohn Ahasias, und stahl ihn weg aus der Mitte der Königssöhne, die getötet wurden, und brachte ihn samt seiner Amme in eine Schlafkammer. Und sie verbargen ihn vor Athalia, und er wurde nicht getötet. Und er war 6 Jahre lang bei ihr im Haus des Herrn verborgen, Athalia aber herrschte über das Land. Aber im 7. Jahr ließ Jojada die Obersten über die Hundertschaften der Garde und der Leibwache holen und zu sich in das Haus des Herrn kommen. Und er machte mit ihnen einen Bund und nahm einen Eid von ihnen im Haus des Herrn. Und er zeigte ihnen den Sohn des Königs. Und er gebot ihnen und sprach, das ist es, was ihr tun sollt. Der dritte Teil von euch, die ihr am Sabbat antretet, soll Wache halten im Haus des Königs. Und ein Drittel am Tor Sur und ein Drittel am Tor hinter den Läufern. Und ihr sollt Wache halten beim Haus zur Abwehr. Und die 2 anderen Abteilungen von euch, alle, die am Sabbat abtreten, sollen im Haus des Herrn um den König Wache halten. Und ihr sollt euch rings um den König scharen, jeder mit seinen Waffen in der Hand. Aber wer in die Reihen eindringt, der soll getötet werden. Und ihr sollt bei dem König sein, wenn er aus- und eingeht. Und die Obersten über die Hundertschaften taten alles, wie es ihnen der Priester Jojada geboten hatte. Und sie nahmen jeder seine Männer, die am Sabbat antraten, samt denen, die am Sabbat abtraten, und kamen zu Jojada, dem Priester. Und der Priester gab den Obersten über die Hundertschaften die Speere und Schilde, die dem König David gehört hatten und die im Haus des Herrn waren. Und die Leibwächter standen rings um den König her, jeder mit seinen Waffen in der Hand, von der rechten Seite des Hauses bis zur linken Seite des Hauses, beim Altar und bei dem Haus. Und er führte den Sohn des Königs heraus und setzte ihm die Krone auf und gab ihm die Ordnung. Und sie machten ihn zum König und salbten ihn und klatschten ihm die Hände und sprachen, es lebe der König. Als aber Athalia das Geschrei der Leibwächter und des Volkes hörte, kam sie zu dem Volk in das Haus des Herrn. Und sie schaute, und siehe, da stand der König auf dem Podium, wie es Sitte war. Und die Obersten und Trompeter bei dem König. Und das ganze Volk des Landes war fröhlich und stieß in die Trompeten. Da zerriss Athalia ihre Kleider und schrie, Verrat, Verrat! Aber Jojada, der Priester, gebot den Obersten über die Hundertschaften, die über das Heer gesetzt waren, und sprach, führt sie hinaus, zwischen den Reihen hindurch, und wer ihr nachfolgt, der soll durch das Schwert sterben. Denn der Priester sprach, sie soll nicht im Haus des Herrn getötet werden. Und sie legten Hand an sie, und sie ging durch den Eingang für die Pferde zum Haus des Königs und wurde dort getötet. Und Jojada machte einen Bund zwischen dem Herrn und dem König und dem Volk, dass sie das Volk des Herrn sein sollten, ebenso zwischen dem König und dem Volk.
Bald erscheint jener Tag, wo kein Herzeleid wird sein, keine Trübsal und Not, keine Träne, Angst und Tod. Friede herrscht in jenem Land, keine Sünde ist bekannt. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird das sein. Welch ein Tag wird das sein, wenn einst Jesus mich führt heim, meinen Heiland dann ich seh, der aus Gnaden mich ersehnt. Und er nimmt mich bei der Hand, führt mich ins verheißene Land. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird das sein. Keine Sorgen sind dort, Fried und Freude erfüllt den Ort. Keine Krankheit noch Leid, dort man jauchzend alle Zeit. Und für immer darf ich sein, mit dem Heiland dort vereint. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird das sein. Welch ein Tag wird das sein, wenn ein Jesus mich führt heim. Meinen Heiland dann ich seh, der aus Gnade mich ersehnt. Und er nimmt mich bei der Hand, führt mich ins verheißene Land. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird das sein. Bald erscheint jener Tag, da der Herr der Herrlichkeit kommt zurück auf unsere Erd, dass sein Reich gegründet wird. Alle, die ihm treu gedient, werden dort mit ihr gekrönt. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird das sein. Welch ein Tag wird das sein, wenn ein Jesus mich führt heim. Meinen Heiland dann ich seh, der aus Gnade mich ersehnt. Und er nimmt mich bei der Hand, führt mich ins verheißene Land. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird das sein.
Ja, liebe Geschwister, auch nochmal von meiner Seite ein herzliches Willkommensein. Und wir machen ja heute weiter eben mit diesem unsichtbaren Krieg, der ja seit dem Sündenfall zwischen Gott und Satan wütet und in welchem jeder Mensch involviert ist, ob es ihm nun passt oder nicht. Und im ersten Teil, da haben wir gesehen, wie Satan bereits frühestmöglich die Verheißung Gottes hier aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, torpediert, wo verheißen ist, dass ein zukünftiger Erlöser der Schlange den Kopf zertreten wird. Und dahingehend sind das Volk der Hebräer, beziehungsweise Israel und die Juden, ein ganz wichtiger Bestandteil, da doch aus diesem Geschlecht heraus Gott Mensch wurde, um hier diese Verheißung aus 1. Mose Kapitel 3 zu erfüllen und dem Teufel ein für allemal und unwiderruflich den Kopf zu zertreten. Und wir waren stehen geblieben, kann natürlich nicht alles wiederholen, und wir waren stehen geblieben bei Jakob und seinen 12 Söhnen, von denen insbesondere Juda eine gewichtige Rolle einnehmen sollte, wenn es jetzt um den fortlaufenden Heils- und Erlösungsplan Gottes geht, der in seinem Sohn Jesus Christus gipfelt. Und so heißt es zum Beispiel im ersten Buch Chronik, 1. Chronik, Kapitel 5, Vers 2, das ist jetzt nur ein Beispiel für die herausragende Stellung von Juda in diesem Heilsplan Gottes. Und da heißt es, denn Juda war mächtig unter seinen Brüdern, so dass von ihm der Fürst, eben dieser verheißene Messias, derjenige, der dem Teufel den Kopf zertreten soll, dass von ihm der Fürst kommen sollte. Und so kommen wir jetzt zurück auf Juda zu sprechen, um in unserer Thematik fortzufahren. Auch nach der Geburt von Juda, was Satan ja schon verhindern wollte, das hatten wir im ersten Teil ja auch gesehen, der geplante Brudermord von Esau an Jakob, ja, den Gott vereitelt hat. Und nach der Geburt von Juda, da ließ Satan natürlich auch weiter nichts unversucht, um jetzt den Heilsplan Gottes alsbald ein Ende zu setzen. Und daraus, liebe Geschwister, daraus resultiert ja auch der Hass auf die Juden bis heute. Da kann man das drehen und wenden, wie man will. Aber bereits vor 2 Wochen habe ich ja gesagt, dass alle Argumente, die jetzt herhalten müssen, um eine Kritik an Israel zu rechtfertigen oder gar eine Feindschaft gegen die Juden zu begründen, Stichwort Antisemitismus, all diese Argumente letztendlich nur vorgeschoben sind und in dem Hass Satans gegen Gott und seinem Gesalbten begründet liegen, der ja in seiner Menschwerdung ein Jude aus dem Hause Israels ist. Und die sogenannte Ersatztheologie ist im Übrigen auch so ein Kanonenschlag in diesem unsichtbaren Krieg, der zudem verdeutlicht, dass selbst Christen, die es ja eigentlich vom Wort Gottes her besser wissen sollten, verblendet und verführt sein können. Und jetzt weiter mit Juda und seiner Nachkommenschaft. Unmittelbar vor dem Tod Jakobs, da sprach dieser den Segen über seine 12 Söhne. Und da heißt es in 1. Mose Kapitel 49 ab Vers 8, da geht es um den Segen an seinen Sohn Juda. Da heißt es wie folgt, ich habe das ein bisschen zusammengefasst. 1. Mose Kapitel 49 ab Vers 8, da spricht Jakob den Segen über seinen Sohn Juda. Dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Juda ist ein junger Löwe. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schiloh kommt. Er wird seinen Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Also diese Verse werde ich jetzt nicht im Detail auslegen, aber es ist ganz offenkundig, dass hier bereits herrliche Hinweise enthalten sind, die sich in Jesus Christus ereignet und erfüllt haben. Denken wir zum Beispiel daran, dass in Bezug auch auf den Herrn Jesus von einem Löwen die Rede ist, so hier in Offenbarung Kapitel 5, Vers 5, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und der ganze Zusammenhang hier aus der Offenbarung Kapitel 5 verdeutlicht, dass es hier um den Herrn Jesus Christus geht. Denken wir darüber hinaus an das Zepter von Juda und denken wir an den Schiloh, der kommen wird und der auf den Messias hindeutet. Und Schiloh bedeutet im Übrigen so viel wie der Friedenschaffende oder der Ruhebringende, der mit seinem Volk zum Ziel kommen wird. Schiloh können wir somit eben auch gleichsetzen, eben mit diesem Fürsten beziehungsweise auch mit dem Messias. Denken wir des Weiteren, wenn wir 1. Mose 49 betrachten, dieser Segen von Jakob, den er seinen Sohn Juda mit auf den Weg gegeben hat, denken wir da auch an die Erwähnung des Weinstocks, dem Eselsfüllen, dem Blut und dem Gewand, Parallelen über Parallelen, wenn wir das Leben und Sterben des Herrn Jesus betrachten. Ja, und was das Zepter anbelangt, so beinhaltet das die Prophezeiung, dass ja dieser verheißene Erlöser, dieser Schiloh, ja, eben aus dieser Herrscher- bzw. Königslinie kommen wird, die aus dem Hause Juda stammt. Und ich hatte im ersten Teil gesagt, dass sich der Anspruch des Herrn Jesus, der verheißene Messias zu sein, in Luft aufgelöst hätte, wenn er eben nicht tatsächlich hier aus der Linie Judas stammen würde. Aber der Herr Jesus, er wird im Neuen Testament ganz klar als derjenige identifiziert, der die Verheißungen, die unter anderem Juda als ja dann auch in fortlaufender Weise auch David gegeben wurden, vollständig erfüllt. Und da lesen wir beispielsweise, da gäbe es auch vieles zu lesen, wenn es um die Verheißungen an David geht. Und da heißt es zum Beispiel in 1. Chronik Kapitel 17, Vers 14, eine Verheißung an David, nebst vieler anderen und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft auf ewig. Und sein Thron soll feststehen für ewig. Also der Thron Davids soll feststehen, auch weit, weit, weit nach dem Ableben von David, nämlich auf ewig. Hier geht es also um das ewige Königsgeschlecht, welches ja dann letztendlich in dem Messias, in dem verheißenen Erlöser, der ein Sohn Davids sein wird, gipfeln sollte. Und das hat sich in Jesus Christus erfüllt. Und so heißt es ja dann auch folgerichtig, als der Engel Gabriel der verdutzten Maria die Geburt des Herrn Jesus ankündigte, Lukas Kapitel 1, ne, die Weihnachtsgeschichte, Vers 32, Vers 33, dieses Kind, was du gebären wirst, Maria, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten, also Sohn Gottes genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben, also Sohn Davids. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. In Jesus Christus wird also das erfüllt, was David verheißen wurde. Und man denke dabei auch an das noch ausstehende tausendjährige Reich, in welche der wiederkommende Christus dann ja sein irdisches Königreich hier in Israel, hier auf Erden, dann auch aufrichten wird. Und in dessen Zusammenhang es in Jesaja Kapitel 65 Vers 18 lautet, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. So, und da wir wissen, dass Satan auch das verhindern will, verwundert es nicht, dass sich dieser vehement gegen ein Land Israel und Volk Juda wehrt und darüber hinaus alle Hebel in Bewegung setzt, um zu verhindern, dass Jerusalem wieder die Stadt wird, wo sich der rechtmäßige König Israels niederlassen wird. Und jetzt mal unabhängig davon, dass es ja dann auch noch ein neues und sogar ein himmlisches Jerusalem geben wird, gilt das Wort Gottes hier aus Sacharja Kapitel 3, Vers 2. Sacharja Kapitel 3, Vers 2, worin Satan, ja ich sag mal, regelrecht seine Grenzen aufgezeigt werden, wenn Gott hier spricht in Sacharja Kapitel 3, Vers 2. Da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ja, das geht doch runter wie Öl. Und im zweiten Buch Chronik, Kapitel 6, Vers 6, heißt es noch, zweite Chronik, Kapitel 6, Vers 6, aber Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name dort sei. Und David habe ich erwählt, dass er über mein Volk Israel König sei. Und da ist es wahrlich kein Zufall. Das ist out oder das ausgerechnet das Kernland Israels, nämlich Judäa samt Jerusalem, im Fokus der Kritik an Israel gerückt ist. Man spricht hier von besetzten Gebieten. Und dabei hat kein Geringerer als Gott selbst dieses Land und diese Stadt den Juden versprochen und auch verheißen, dass sie in ihr Land zurückkehren werden. So heißt es in Hesekiel, Kapitel 37, Vers 25. Hesekiel, Kapitel 37, Vers 25. Sie werden wieder in dem Land wohnen, wohlgemerkt, nicht in irgendeinem Land. Es geht nicht darum, dass man irgendwo ein Fleckchen Erde für die Juden herbeizaubert. In Madagaskar, in Uganda und was alles schon im Gespräch war. Nee, darum geht es nicht. Es geht um das Land. Es geht um ein ganz spezielles Land. Sie werden wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem auch eure Väter gewohnt haben. Ja, darin sollen sie in Ewigkeit wohnen. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder und mein Knecht David soll ihr Fürst sein auf ewig. Welch eine Verheißung. Was für eine Verheißung. Der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, hat in seiner Souveränität das ganze Land Israel ohne jede Ausnahme den Nachfahren Jakobs zum Besitz gegeben. Ob das der Arabischen Liga gefällt oder nicht, ob die UNO damit einverstanden ist oder nicht, ob die EU ihre Zustimmung erteilt oder nicht, ist völlig unerheblich. Denn Gott hat es so gesagt. Gott hat es so versprochen. Und Gott wird es auch so vollenden. Punkt, Ende, aus. Und wenn sich eine Nation als rechtmäßiger Besitzer irgendeines Landes bezeichnen darf, dann Israel. Und des Weiteren ist in diesem Vers hier in Hesekiel Kapitel 37, Vers 25 davon die Rede, dass dieser kommende Fürst aus der Linie Davids stammen wird, um das Zepter in die Hand zu nehmen und die Verheißungen zu erfüllen, die Juda und David gegeben wurden. Aber genau das muss natürlich aus der Sicht Satans unter allen Umständen verhindert werden. Und so hat bereits in der Vergangenheit Satan immer wiederholt den Versuch unternommen, die Königslinie von Juda über David, über Salomo bis hin zum verheißenen Schilo auszulöschen. So zum Beispiel nach dem Tod von König Ahasja, worüber der eingangs gelesene Abschnitt aus dem zweiten Buch Könige berichtet. Und das will ich nochmal aufgreifen. Zweite Buch Könige, Kapitel 11. Zweite Buch Könige, Kapitel 11, und da lesen wir die Verse 1 bis 3. Als aber Athalia, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, machte sie sich auf und brachte alle königlichen Nachkommen um. Aber Josheba, die Tochter des Königs Joram, Ahasjas Schwester, nahm Joas, den Sohn Ahasjas, und stahl ihn weg aus der Mitte der Königssöhne, die getötet wurden, und brachte ihn samt seiner Amme in eine Schlafkammer. Und sie verbargen ihn vor Athalia, und er wurde nicht getötet. Und er war 6 Jahre lang bei ihr im Hause des Herrn verborgen. Athalia aber herrschte über das Land. In aller Kürze sei gesagt, dass der König Judas gestorben war. Nun, das soll vorkommen, und er war auch nicht der Erste. Aber da es damals noch keine Quotenregelung gab, brachte seine Mutter namens Athalia alle ihre Enkelsöhne um selber den Thron besteigen zu können. Aber Josheba, die eine Halbschwester des getöteten Königs war, rettete den jüngsten Sohn ihres Bruders und versteckte diesen 6 Jahre lang. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? 6 Jahre lang hat die mit dem Jungen Verstecken gespielt. Da kann sich so manch eine Tante ein Beispiel dran nehmen. Ne? Aber im Ernst. Der Fortbestand der königlichen Abstammungslinie und die damit verbundenen messianischen Verheißungen, die hingen ja jetzt von diesem Jungen ab. Die hingen wie am seidenen Faden, da dieser der einzige überlebende männliche Nachkomme war, über den die David-Dynastie ihre Fortsetzung hätte finden können und auch sollen. Wäre auch er gestorben, egal ob eines natürlichen oder unnatürlichen Todes, hätte er keine Nachkommen in die Welt setzen können und die David-Dynastie hätte hier ihr frühzeitiges Ende gefunden. Und das entgegen der Verheißung Gottes, wie es hier geschrieben steht, und mein Knecht David soll ihr Fürst sein auf ewig. Aber wie so häufig in der biblischen Heilsgeschichte war es eine Frau, die Gott gebraucht, um seinen Heilsplan auch gegen alle Widerstände fortzuführen. Bei Mose waren es die Hebammen, seine Schwester und die Tochter des Pharaos. Bei Haman war es Esther. Man denke zudem an Rahab und an Ruth und zu guter Letzt natürlich auch an Maria. Und so auch hier. Die Tante von Joasch, so der Name dieses Jungen, trat in den Riss, um den Thronfolger zu retten und die königliche Segenslinie zusammenzuhalten. Wäre Joasch nicht gerettet worden, nochmals, wäre diese königliche Linie, die über Juda, David und Salomo bis hin zu diesem Schilo, bis hin zu Jesus führen sollte, durchtrennt worden. Es wäre das Ende der sogenannten David-Dynastie gewesen und somit auch das Ende der Verheißungen Gottes. Was für ein Sieg Satans. Aber Gott greift ein und rettet den Thronfolger durch das mutige Eingreifen seiner Tante. Und so heißt es dann in Kapitel 12, hier aus dem zweiten Buch Könige, Kapitel 12 in Vers 1, Joasch war 7 Jahre alt, als er König wurde. Ewige David-Dynastie, die in Jesus ihre Vollendung findet, lief über diesen geretteten Jungen weiter, da sich Gott von Satan nicht besiegen lässt. Ganz nach Psalm 89, die Verse 4 und 5. Psalm 89, Vers 4, Vers 5. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, habe meinem Knecht David geschworen, auf ewig will ich deinen Samen festgründen und für alle Geschlechter deinen Thron bauen. Ja, was Gott verheißen hat, das wird er auch zu Ende führen. Und an dieser Stelle würde ich mir sogar ein Halleluja gefallen lassen. Und somit weiter hier im Text. Weil Israel das Volk ist, das im Mittelpunkt der göttlichen Verheißung steht, um Satan den Kopf zu zermalmen, ist es natürlich dessen Bestreben, diese Linie, die wir in den Geschlechtsregistern des Herrn Jesus finden, irgendwo zu durchtrennen. Aber Gott hält die Fäden der Welt- und Heilsgeschichte in seinen Händen, so dass es immer einen königlichen Nachkommen aus der Linie Davids gab und es immer einen Überrest Israels geben wird, mit dem Gott zum Ziel kommt. Hatte nicht schon der Pharao angeordnet, die neugeborenen Knaben der Hebräer zu töten? Aber Gott greift ein und schreibt mit Mose, der einer dieser Knaben war, Geschichte. Und hatte nicht Herodes Gleiches im Sinn, um die Geburt des Herrn Jesus zu vereiteln, beziehungsweise sein Aufwachsen zu vereiteln? Und Gott greift ein und lässt sich auch von Herodes nicht von seinem Heilsplan abhalten. Sollten die Juden unter Haman, worüber das Buch Esther berichtet, nicht ausgelöscht werden? Und waren es nicht die Nationalsozialisten, die die Entlösung der Juden beschlossen und es Haman gleichtun wollten? Und dahingehend ist es auch noch interessant, dass es sich bei Haman ja um einen Perser handelte, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, das Volk der Juden auszulöschen. Und nach der Rückkehr der Juden aus dem babylonischen Exil waren es unter anderem Araber, die den Juden alle erdenklichen Knüppel zwischen die Beine warfen, um deren Wiederansiedlung in Israel bzw. Judäa und Jerusalem zu verhindern. So heißt es in Nehemia Kapitel 2 in den Versen 19 und 20, nachdem die Juden unter Nehemia die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufbauen wollten. Nehemia Kapitel 2, Vers 19, Vers 20. Als aber Sanballat und Tobia und Geschem, der Araber, davon hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns. Da gab ich ihnen zur Antwort, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Das ist doch gewaltig, oder? Das ist mal eine klare Ansage. Ihr aber, ihr Araber oder wer auch immer, habt weder Anteil noch ein Anrecht an Jerusalem. Ha! Welcher Staatsmann, egal ob männlicher oder weiblicher Statur, würde sich das getrauen, heute vor der UN-Vollversammlung zu sagen? Naja, Donald Trump vielleicht, ne? Aber dann hört es auch schon auf. Gut. Also, egal wer in der langen Geschichte Israels auch versucht hat, dieses Volk auszulöschen, ist krachend gescheitert. Ob Perser, Araber oder Österreicher, die Geschichte Israels findet ihre Fortsetzung. Waren es nicht die Amalekiter, die Assyrer, Babylonier und Römer, die das Andenken Israels, Judas und Jerusalems auszulöschen schienen? Waren es zuvor nicht die Ägypter, die den Auszug der Kinder Israels ins verheißene Land verhindern wollten? Und sind es aktuell nicht die Iraner, also auch wieder Perser, die Hamas, Hisbollah und andere arabische Gruppierungen, die unverhohlen zur Vernichtung Israels aufrufen? Was ist das Ziel Russlands? Was das Ansinnen der Türkei? Wie verhalten sich die Europäer? Was wird aus Amerika? Und welche Rolle spielen China und die UNO? Lesen wir mal Psalm 83, die Verse 3 bis 5. Psalm 83, die Verse 3 bis 5. Denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk, verabreden sich gegen deine Schutzbefohlenen. Sie sprechen, kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Diesen Psalm will ich jetzt nicht aus dem Zusammenhang reißen, geht es doch hier auch um ein konkretes geschichtliches Ereignis, in welchem in den folgenden Versen auch die entsprechenden Völker genannt werden. Aber nichtsdestotrotz wird sich die Geschichte wiederholen und das grundsätzliche Ansinnen der von Satan verführten Völker ist und bleibt die Vernichtung Israels. Aber die toten Gebeine Israels sind zum Leben erwacht. Und Gott selbst wird mit seinem Heilsplan und mit seinen Verheißungen zum Ziel kommen. So wie es in diesem Psalm dann auch weitergeht oder endet mit den Versen 18 und 19. Psalm 83, Vers 18, Vers 19. Lass sie beschämt und erschreckt werden für immer. Lass sie schamrot werden und umkommen, damit sie erkennen, dass du, dessen Name Jahwe ist, allein der Höchste bist über die ganze Erde. Ja, und in Hesekiel, Kapitel 37, Vers 14, da lautet es noch wie folgt. Hesekiel, Kapitel 37, Vers 14. Und ich werde meinen Geist in euch legen, und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen. Auch hier wieder, nicht irgendein Land, nein, in euer Land bringen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und das ist ja ohnehin das vordergründige Ziel, nämlich ja nicht nur die Rückführung in das Land ihrer Väter, sondern vielmehr noch, vor allem die Rückführung zu dem Gott ihrer Väter. Und dann heißt es hier noch, ich habe es gesagt und werde es auch tun, spricht der Herr. Haben wir es recht gelesen? Und vor allem haben wir es auch recht verstanden? Ich habe es gesagt und ich werde es auch tun. So spricht Gott, der Herr. Und wer sich dem widersetzt, liebe Geschwister, der widersetzt sich dem Willen Gottes. Ich will es auch unseren Nationen zurufen. Ihr Eidgenossen und wir Teutonen, wer sich dem Willen Gottes widersetzt, begeht geistlichen Selbstmord. Ja, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir uns, und hier spreche ich unsere Nationen an, ja, die Schweiz, Deutschland, wer auch immer, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir uns klar und deutlich zu Israel bekennen, Gott dieses Bekenntnis auch segnen wird. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass Israel alles richtig macht. Nein, überhaupt nicht. Israel ist genauso korrupt und Israel ist genauso gottlos wie die anderen Völker auch. Aber dennoch bleibt und ist Israel Gottes Volk. Und das Land gehört niemand anderen als Israel. Warum? Weil Gott, der Schöpfer der Himmel und Erde, es diesem Volk verheißen hat. Und zwar unwiderruflich. Und seit Abraham sind über 4000 Jahre vergangen. Und dieses seltsame Volk der Juden existiert immer noch. Wie oft stand dieses Volk vor der unmittelbaren Vernichtung oder der Vermengung mit den übrigen Völkern? Aber Gott spricht in seinem Wort, ich werde euch wieder in euer Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, der Teufel weiß, das Volk der Juden muss verschwinden, damit Gott nicht zum Ziel kommt und sich seine Verheißung aus 1. Mose Kapitel 3 niemals wird erfüllen können. Und damit, um es in aller Deutlichkeit zu sagen, offenbart sich jeder, der Israel das Existenzrecht abspricht und den Juden feindlich gesinnt ist als Gegenspieler Gottes und Handlanger Satans. Man ist in diesem unsichtbaren Krieg schlicht und ergreifend auf der verkehrten Seite. Nämlich auf der Seite des Verlierers, der zudem unheilvollen Schaden anrichtet, bevor sich die Verheißung aus 1. Mose Kapitel 3 in Gänze erfüllen wird. Und damit zurück zu der Bedeutung des Volkes Israel. Nichts kann und nichts wird Gott davon abhalten, um mit seinem Heils- und Erlösungsplan zum Ziel zu kommen. Und nichts kann unseren Herrn Jesus davon abhalten, wiederzukommen, um sein Reich hier auf Erden aufzurichten. Denn auch das ist Bestandteil des einzigartigen Heilsplanes Gottes. Und so heißt es in Jesaja Kapitel 46, Vers 10. Jesaja Kapitel 46, Vers 10. Ich verkündige von Anfang an das Ende. Mit anderen Worten, das alles ist ja gar kein Geheimnis. Es ist ja alles offenbar. Klar, nicht bis ins kleinste Detail hinein, ja? Aber der Mensch, er kann es erfahren, wenn er nur im Wort Gottes lesen würde. Die Nationen sollten es wissen, wenn sie nur im Wort Gottes lesen würden. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ist doch herrlich. Gott kommt zum Ziel. Das steht noch fester als jedes Amen in der Kirche. Und wir halten somit fest, der Herr Jesus, der verheißene Messias, dieser Schilo und Erlöser der Welt, ja derjenige, der dem Teufel die Macht nimmt und den Schädel zertrümmern wird, muss zwingend ein Nachkomme Abrahams sein. Er muss ein Nachkomme Isaaks und ein Nachkomme Jakobs sein. Des Weiteren muss er aus dem Stamm Juda und aus dem Hause Davids abstammen. Und der gesamte Zeitraum dieser ununterbrochenen Geschlechterfolge, von Abraham beginnend bis zu Jesus Christus, dieser Zeitraum umfasst ungefähr 2000 Jahre. Das heißt 2000 Jahre Krieg, um diese Linie irgendwo und irgendwann zu kappen. Jedoch blieb diese verheißene Segenslinie erhalten. Und kein Geringerer als Gott selbst sorgt dafür, dass diese erhalten bleibt. 2000 Jahre ununterbrochene männliche Abstammung, trotz sichtbaren und unsichtbaren Kriegen, trotz einer Attalia, wie wir eben im zweiten Buch Könige gelesen haben, trotz Intrigen, Hungersnöten, Gefangenschaften, Anschlägen und Deportationen. Liebe Geschwister, das grenzt nicht nur an ein Wunder, sondern das ist ein Wunder. Genauso wie das 4000-jährige Bestehen der Hebräer, was mit Abraham seinen Anfang nahm und bis heute weiter fortwährt. Wie sagte es David Ben-Gurion, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Ja, es gäbe noch viele, viele weitere Beispiele, um aufzuzeigen, wie Satan in seinem Krieg nichts unversucht lässt, um zu verhindern, dass Gottes Verheißung wahr wird. Oh ja, wir hätten noch Stoff für weitere Teile, Folgen und Staffeln. Aber so langsam will ich zum Ende kommen. Nachdem Satan nicht verhindern konnte, dass der Erlöser der Welt aus der menschlichen Linie Davids geboren wurde, galt es zu verhindern, dass er am Kreuz die Sünde besiegt und den Fluch in Segen verwandelt. Denn gemäß den Verheißungen Gottes musste der Herr Jesus am Holz, sprich am Kreuz, den Fluch besiegen, so wie es in Galater Kapitel 3, Vers 13 geschrieben steht. So wie der Herr Jesus ja auch das erfüllen sollte, wie es im Propheten Jesaja geschrieben steht, so zum Beispiel in Kapitel 53. Jesaja Kapitel 53, wo es unter anderem heißt, mal so zusammengefasst, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Das erinnert an die Folter, an die Geißelung. Verachtet war er und verlassen. Er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Das erinnert an die Kreuzigung. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er wurde misshandelt und er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das erinnert an Passa. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Oder man denke an die Prophezeiung aus Sacharja Kapitel 9, wo beschrieben wird, dass der verheißene Erlöser auf einem Eselsfüllen in Jerusalem hineinreiten wird, wie es sich an Palmsonntag dann ja auch tatsächlich zugetragen hat. Und so war es die Absicht Satans, dafür zu sorgen, dass Jesus bereits früher, nämlich nicht zum Passa, nicht am Holz, und auch nicht in Jerusalem sterben sollte. Und so wird in Johannes Kapitel 8 geschildert, wie der Herr Jesus anlässlich des Laubhüttenfestes in Jerusalem war und dort ja bereits ein Versuch gestartet wurde, ihn zu töten. Hier, Johannes Kapitel 8, Vers 59, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Also Steinigung statt Kreuzigung. Ohne Folter, ohne Geißelung. Und all diesen verschiedenen Stationen von Pontius über Pilatus, dem Hohen Rat bis zum Kreuz, über den Verrat, ohne den Verrat von Judas und den 30 Silberlingen und auch nicht während der Zeit des Passafestes. Das war der Anschlag Satans. Gott hat es vereitelt. Und aus Lukas Kapitel 4 erfahren wir, dass man den Herrn Jesus auch schon in Nazareth zu töten versuchte. Lukas 4, Vers 29, Vers 30. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus, das war in Nazareth, und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Auch hier, Nazareth statt Jerusalem, Absturz statt Erhöhung am Kreuz und auch nicht zur Zeit des Passafestes und all den dazugehörigen Stationen. Und dabei wollten die führenden Juden den Herrn Jesus auf gar keinen Fall während dem Passafest töten, sahen sich letztendlich aber genötigt, es doch zu tun. Hieran ersehen wir, der Mensch denkt, doch Gott lenkt. Ja, Gott verfolgt ein Ziel, liebe Geschwister, und nichts geschieht aus Zufall, um dieses Ziel zu erreichen und abzuschließen. Und die ganze Passionswoche, die ja voll gespickt ist, auch mit erfüllter Prophetie, diese ganze Passionswoche, ja, sie deckt sich ja nicht nur mit den Weissagungen aus den Prophetenbüchern, sondern ist letztendlich ja auch die Erfüllung des Opferritus, wie er im zweiten Buch Mose, Kapitel 12, in Bezug auf den Auszug aus Ägypten beschrieben wird, was bereits eine Vorschattung auf Golgatha darstellt. Nichts von dem hätte sich in Jesus erfüllt und vollendet, wenn er vor oder nach dem Passafest, nicht in Jerusalem, nicht am Kreuz und nicht auf diese Art und Weise zu Tode gekommen wäre. Und nicht umsonst konnte Paulus den Korinthern schreiben und bezeugen, hier in 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 7, denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Ja, und zu guter Letzt sei gesagt, der Kampf ist noch nicht zu Ende, dass Satan natürlich auch versuchen wird, die Wiederkunft des Herrn Jesus zu vereiteln, die gemäß den Verheißungen Gottes in Israel, in Judäa und in Jerusalem erfolgen wird, um dort sein tausendjähriges Friedensreich aufzurichten. Aber wir dürfen uns gewiss sein, dass Gott in seiner Treue und in seiner Langmut sowohl mit Israel als auch mit seiner Gemeinde zum Ziel kommen wird, sowie, jedoch in anderer Weise, auch mit den Völkern und mit Satan. Gott spricht das letzte Wort. Und wohl dem, der auf Gott vertraut und seinem Wort glaubt. Und so schließe ich hier mit Sprüche Kapitel 16, Vers 20. Und wenn ihr auch alles vergesst, was ich euch vor 2 Wochen und auch heute erzählt habe, so nehmt das aber bitte mit und vergesst es nie. Sprüche Kapitel 16, Vers 20. Wer auf das Wort achtet, wird Gutes erlangen und wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wie wohltuend ist es, in dieser Gewissheit leben zu dürfen und auch in dieser Gewissheit glauben zu dürfen, dass du die Fäden der Welt- und Heilsgeschichte in deinen Händen hältst. Wissen zu dürfen, dass du mit einem jeden von uns zum Ziel kommst, wenn wir im Glauben verharren, dir treu bleiben und unser ganzes Leben ganz bewusst in deine Hände legen. O Herr, wir wissen, du kommst auch mit deinem Volk Israel zum Ziel, wenn auch durch eine große, große, große Trübsal. Ja, es werden noch viele Menschen Schreckliches erleben müssen, bevor du mit deinem Heils- und Erlösungsplan auch mit deinem Volk Israel zum Ziel kommst. Und so bitten wir dich auch, Herr, dass jetzt während dieser Gnadenzeit noch so manch einen Menschen, egal welcher Herkunft, ob Jude, ob Araber, ob Europäer, egal was, dass noch so manch einen Menschen die Augen geöffnet werden in dieser Zeit der Gnade, dass sie sich bekehren, dass sie umkehren und teilhaben dürfen, Herr, an diesem Triumph, den du für uns doch längst eingebracht hast am Kreuz von Golgatha. Gepriesen sei dein Name dafür. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Thomas Lied sprach in einem zweiten Teil zu Ihnen zum Thema Der unsichtbare Krieg. Möchten Sie die andere Botschaft dieses Predigt-Zweiteilers ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder beide zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.
Mich hell, wann immer mich Angst bereitet.